Nach dem wilden Grand Prix in Sandford, ja, geht's für die Formel 1 direkt weiter nach Monza, ins Herz Italiens. Alle Tifosi sind natürlich, ja, in Alarmstellung. Ferrari hat schließlich auch bewiesen, dass sie hier auch wirklich in einer, ja, schlechten Saison unter richtig großem Druck, ja, manchmal wundervoll bringen können. Vielleicht auch dieses Jahr, schauen wir mal. Gibt auf jeden Fall einige Faktoren, die dazu beitragen, neben wahrscheinlich neuen Teilen. Ist natürlich große Emotionen, rotes Fahnen, mehr lauter Tifosi. Das hilft immer noch ein bisschen extra Performance freizusetzen. Vielleicht auch dieses Jahr, hoffen wir mal drauf. Ferrari muss ja liefern auf jeden Fall. Nach dem Ausfall von Lando Norris hat auch die, ja, WM ein bisschen eine andere Dynamik vielleicht bekommen. Da sprechen wir auf jeden Fall drüber. Außerdem haben wir noch Gerüchte um die letzten freien Cockpits. Wir haben noch ein paar Watch-Tipps für euch für legendäre Grand Prix in Italien in der Vergangenheit. Wir haben unseren Track-Guide dabei. Wieder eine vollgepackte Folge. Dranbleiben auf jeden Fall. Ihr seid bei Im Kreis fahren, euren Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Auf geht's.
Jo, dann sprechen wir als erstes mal über Ferrari. Ihr könnt ja euch schon denken, wenn wir im sogenannten Temple of Speed sind, der Heimat der Ferraristi, dem Tempel der Geschwindigkeit, dann, ja, ist das natürlich das Thema Nummer eins. Und es war nicht so ein tolles Wochenende jetzt für Ferrari in den Niederlanden. Es kann eigentlich nur bergauf gehen, aber es gibt trotzdem einige positive Dinge mitzunehmen. Traditionell erstmal gibt es, ja, in den allermeisten Fällen neue Teile, spezielles Motorenmanagement extra für Monza, das ein bisschen offensiver ist, damit halt dann auf den langen Geraden so richtig Power da ist. Da wollen sich die Ferrari traditionell nicht lumpen lassen. Und ja, also selbst in schlechten Saisons, wo Ferrari eigentlich unter ferner liefen war, konnte man immer darauf hoffen, dass in Monza dann doch irgendwie was ging. So auch diese Saison, würde ich sagen. Und Fred Vasseur, der Teamchef von Ferrari, der war ja zumindest mal von der grundlegenden Performance in Sandford, aber im letzten GP in den Niederlanden, schon ziemlich angetan. Auch Lewis Hamilton war im Grunde happy, natürlich abgesehen von seinem Fehler dann, der für sein Rennende gesorgt hat. Aber er war schnell, Leclerc sowieso, und beide waren auch recht nah beieinander. Problem für beide war halt, dass sie im Fall von Leclerc hinter Hatcher gehangen waren und im Fall von Hamilton hinter Russell. Und wenn, sagen wir mal, beide vor diesen beiden sozusagen freie Fahrt gehabt hätten, dann wäre wahrscheinlich nach hinten eine ziemliche Lücke gewesen, vermuten wir jetzt einfach mal. Und nach vorne wahrscheinlich auch, ne? Also zumindest mal zu McLaren. Aber wer weiß, das sind zumindest mal so ein paar Sachen, die einen hoffnungsvoll stimmen können, wenn man es mit Ferrari hält. Dave, was sagst du zu der Sache?
Ja, klar, nüchtern betrachtet waren die McLaren natürlich beide uneinholbar, aber das für alle anderen. Die waren ja eigentlich immer auf härteren Reifen unterwegs als ihre ärgsten Verfolger und waren trotzdem manchmal eine Sekunde schneller als der Rest der Welt. Also das war auch wirklich eine Paradestrecke für die McLaren. Die wären nicht drin gewesen, aber wie du sagst, unter den richtigen Umständen, und da ist natürlich wieder viel hätte, wäre, wenn dabei, das zählt natürlich alles nicht, aber hätten die Ferrari ihre Performance abrufen können, so wie sie eigentlich da war im Auto, denke ich schon, dass es auf einen Dreikampf um den dritten Platz auf dem Podium hinausgelaufen wäre, eben zwischen den beiden Ferrari-Piloten und Max Verstappen. Max Verstappen hat ja einiges probiert in dem Rennen in den Niederlanden und konnte dagegen die McLarens auch nichts ausrichten. Mal sehen ist natürlich zu viel gesagt, aber Fred Vasseur war guter Dinge auf jeden Fall. Ich denke auch, du hast es ja gerade schon angesprochen, in der Vergangenheit gab es immer mal wieder neue Teile und ein Special Aero Package für Monza oder eben Motoren-Mappings, was auch immer. Wir wissen nicht, was sie dieses Jahr mitbringen. Das ist natürlich eine Unbekannte, aber ihr könnt davon ausgehen, dass bei Ferrari natürlich schon im stillen Kämmerlein irgendwas gekocht wird, ein extra Süppchen für Monza, dort gut auszusehen. Das ist eigentlich in jedem Jahr oberste Priorität für Ferrari, ja, oder zumindest nach einem WM-Kampf oder so. Danach sieht's aber in diesem Jahr auf jeden Fall nicht mehr aus. Da können sie wahrscheinlich nicht viel ausrichten. Platz 2 bei den Konstrukteuren ist das Maximum. Umso wichtiger, denke ich, dass sie in Monza eine gute Leistung abliefern. Und ich denke, das können sie, oder? Was meinst du?
Ja, vor allem, weil anders als in Sandford kann man in Monza eigentlich schon recht gut überholen. Ne? Auf diesen langen Geraden dann, vor allem dann nach Startziel beim Anbremsen auf die Schikane. Also da erwarte ich schon einiges. Und zusammen mit der höchstwahrscheinlich aufgebrezelten Motorleistung sollte da auch was gehen. Selbst bei Lewis Hamilton, der eine 5-Plätze-Gridstrafe leider absolviert absitzen muss. Das ist natürlich eine ziemliche Hypothek gleich, ne? Wenn es dann für dieses Rennen, auf das er sich wahrscheinlich auch besonders gefreut hat, dann zugeht. Aber ich denke mal, da kann man es eher verkraften als zum Beispiel in den Niederlanden. Trotzdem, Charles Leclerc natürlich in der besseren Position. Bin sehr gespannt, wie sie sich dann in der Quali dann schlagen und wie gut der Ferrari im Vergleich dann zu den anderen Teams ist. Also ich rechne schon fest mit ihnen als zweite Kraft und vielleicht überraschen sie uns ja wirklich. Ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Letztes Jahr war es, ne? Als Charles Leclerc dann mit der Einstopp-Strategie gewonnen hat.
Genau, letztes Jahr.
Da geht was. Also von daher, schauen wir mal. Aber was natürlich auch interessant sein wird, ist McLaren Dave, denn da ist jetzt durch den 34-Punkte-Vorsprung, den Oscar Piastri hat, auf Lando Norris, weil der ja ausgeschieden ist, wie wir alle wissen, in Sandford mit Motorendefekt, ist die WM-Dynamik schon ein bisschen verzerrt oder zumindest mal anders als vorher?
Wissen wir nicht. Wir können jetzt spekulieren, ne? Also die Ausgangslage ist auf jeden Fall eine andere. Sie sind jetzt nicht mehr super nah beisammen, was die Punkte angeht. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage und möchten da untereinander jetzt gleich sprechen und natürlich auch euch involvieren. Also wie schätzt ihr denn aktuell die Dynamik ein bei McLaren, ja? Und beantwortet uns mal gerne die Fragen, die wir uns jetzt nämlich gleich stellen. Zum einen ist das die Frage: Kann Lando Norris jetzt mehr Risiko gehen oder wird er mehr Risiko gehen, weil er jetzt mehr oder weniger nichts mehr zu verlieren hat? Er muss jetzt letzte Rille fahren, um überhaupt noch irgendwie ranzukommen und eine Chance zu haben. Und natürlich als andere Seite der Medaille dabei, kann Oscar Piastri jetzt es einfach mal ein bisschen verwalten, diesen Vorsprung. Würde er jetzt ein bisschen weniger Risiken eingehen, würde er nicht mehr das allerletzte rausholen, fährt er jetzt schon auf Position, guckt er, dass er einfach im Idealfall keine Punkte auf Lando Norris irgendwie einbüßt oder wenn, dann, dass er zumindest direkt hinter ihm ins Ziel kommt, so ein bisschen die Verstappen-Taktik aus dem letzten Jahr. Kann er das machen, muss er das machen oder fährt Oscar Piastri weiterhin voll auf Sieg und tütet das Ding so früh wie möglich ein? Das sind die Fragen, da diskutieren wir jetzt gleich drüber und ihr gerne sagt es uns in den Kommentaren, was ihr davon haltet und wie ihr die Lage einschätzt.
Ja, also ich persönlich sehe es so, Norris wird auf der einen Seite mehr Risiken eingehen, auf der anderen Seite nicht. Ich glaube, im direkten Zweikampf, wenn er da auf Oscar Piastri trifft im Rennen, da wird er weiterhin sehr überlegt vorgehen, weil er kann sich halt jetzt kaum noch irgendwie leisten, dass er das Auto wegschmeißt, selbst wenn beide rausfliegen. Dann ist es halt sozusagen ein Rennen weniger, wo er dann den gleichen Punkterückstand aufholen muss. Das ist schon mal keine wirklich schlaue Option. Ich glaube aber, er wird sehr kompromisslos sein, wenn es darauf hinausläuft, im Qualifying und im Rennen sozusagen eine Aufholjagd oder halt dann wegzukommen. Da wird er dann nicht irgendwie großartig nachdenken. Da wird er umso mehr schauen, dann das Maximum rausholen zu können und keine Rücksicht mehr nehmen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Oscar Piastri aber im Grunde das Gleiche machen wird. Es ist ja, wäre ja dumm sozusagen, da jetzt in Verwaltungsmodus zu fahren. Trotzdem glaube ich aber, dass er eben in den Duellen dann mit Norris, wenn sie kommen sollten, dann auch, nicht komplett irgendwie verrückte Dinge macht. Beziehungsweise sich dann halt mit einem schlechteren Platz dann zufrieden gibt. Klar, für ihn wäre es im Zweifelsfall natürlich auch besser, jetzt mal ganz auf nur Punkte konzentriert, wenn beide rausfliegen. Wenn das jetzt jedes Rennen passiert, dann bleibt es aber ein 34-Punkten-Rückstand von Norris. Aber es wäre natürlich Quatsch fürs Team, für die Team-Chemie und generell auch kein guter Look für ihn. Deswegen denke ich mal, es wird alles ein bisschen verschärft werden, aber im Grunde wird sich gar nicht so viel ändern, glaube ich.
Na, jetzt pass auf, und am Ende des Tages läuft es dann doch wieder auf unser Senna Prost-Szenario raus.
Ja, wer weiß.
Der Piastri, aka Prost, liegt irgendwie vorne in dem Rennen. Norris kommt dann mit 7 Meilenstiefeln an, ist vielleicht schneller, wagt irgendwie einen Überholversuch. Und Piastri macht dann die Tür zu, sie kollidieren. Ich will es mir gar nicht ausmalen, aber es wäre natürlich schon fantastisch, wenn sich da Geschichte ein Stück weit wiederholen würde. Ich hoffe, mit ein bisschen weniger Drama und vor allem weniger Hass dann zwischen den beiden. Ich denke auch, da ist jetzt vor allem die Teamführung gefragt. Ne? Sie müssen jetzt auch die neue Dynamik da entsprechend angehen und umsetzen. Wie werden sich diese ganzen Geschichten jetzt auf Strategie auswirken? Dürfen jetzt die beiden Garagen innerhalb von McLaren gegeneinander fahren? Auch wirklich mit aggressiver Strategie und Undercut und allen möglichen Instrumenten, die man da zur Verfügung hat? Oder wird das Team weiter versuchen, irgendwie beide möglichst gleich zu behandeln? Das haben sie bisher versucht, das ging nicht immer, ja, gerade in Belgien zum Beispiel, wurde dann die Strategie aber im Rennen situativ gesplittet. Ja, das kann natürlich immer noch passieren. Ich bin wahnsinnig gespannt. Es sind noch 9 Rennen und es ist natürlich krass, dass es direkt jetzt im Anschluss weitergeht. Monza war ja ein gutes Pflaster auf jeden Fall. Wir werden später dann auch noch in unseren Watchtipps drauf zurückkommen. Auch da hat McLaren in jüngerer Vergangenheit, die von Siegen jetzt nicht unbedingt geprägt war, trotzdem schon mal sehr, sehr gut ausgesehen. Da sprechen wir, wie gesagt, gleich im Anschluss drüber. Aber zuvor sollten wir noch einen Blick auf die Cockpits wagen. Ja. Denn Monza ist ja traditionell auch so der Ort, wo die letzten Verträge oder die letzten offenen Cockpits besetzt werden, oder?
Ja, ist zumindest mal historisch gesehen so eine Art Deadline für die Fahrerentscheidungen. Und es wäre jetzt nicht verwunderlich, wenn in den kommenden Tagen dann noch einige Verträge kommuniziert werden, selbst wenn sie vielleicht schon im stillen Kämmerchen unterschrieben worden sind. Bei Mercedes ist ja weiterhin noch nicht die Tinte trocken. Also sowohl Russell als auch Antonelli haben ja offiziell nur noch dieses Jahr einen Vertrag und wurden aber sozusagen von seitens Toto Wolff mehr oder weniger schon bestätigt für 2026. Verträge sind aber noch nicht unterschrieben. Deswegen, das steht noch aus. Und neben Max Verstappen ist natürlich dann auch noch ein Cockpit frei nächste Saison. Yuki Tsunoda könnte es zwar theoretisch sein, aber Isaac Hutcher drängt sich jetzt natürlich immer mehr auf, vor allem nach seinem super Podium jetzt in Sanford. Ich persönlich würde aber sagen, es wäre, also bei Mercedes hoffe ich jetzt mal, dass Nägel mit Köpfen gemacht werden. Bei Red Bull würde ich persönlich, wenn ich da in dem Team wäre, einfach eher auf Ruhe setzen. Die haben es eigentlich nicht nötig. Da kann man auch nach der Saison oder kurz vor der nächsten Saison eben Bescheid geben, was das Fahrerlineup ist. Ich finde, da ist auch überhaupt kein Zugzwang, dass man jetzt Ruhe reinbringen muss. Also sowohl Hutcher ist, glaube ich, erstmal happy, dass er im Racing Bull performen kann, und Tsunoda, der braucht jetzt vor allem erstmal die Ruhe für dieses Jahr, um dann das Maximum noch rauszuholen. Und dann kann man weiterschauen und vielleicht performt er ja wieder. Aber, Dave, es gibt ja eine sehr, sehr spannendes Gerücht um Tsunoda.
Ja, kommen wir gleich dazu. Ja, die Racing Bulls darfst du nicht vergessen, da sind die Cockpits ja auch noch offen.
Ja, stimmt, ja.
Und natürlich der Alpine-Sitz, und damit können wir dann geschickt natürlich weiterleiten. Ein kleines News-Nugget haben wir für euch, das dreht sich nämlich um das freie Cockpit bei Alpine. Da ist Yuki Tsunoda tatsächlich im Gespräch aktuell. Ist ein bisschen die Frage, ob der gute Flavio Briatore da Interesse an den Fahrkünsten von Tsunoda hat oder an den Honda-Millionen. Auch wenn natürlich Alpine da mit Mercedes-Motoren fahren wird nächstes Jahr. Honda fördert die Karriere von Yuki Tsunoda durchaus, und die werden mit Sicherheit da ein Stück vom Gehalt übernehmen oder was auch immer da an Kosten entstehen, ja, in Fahrerfragen, Reisekosten, Hotels oder was auch immer. Also Honda ist da immer noch im Hintergrund und supportet. Vielleicht ist Briatore ja auch darauf aus, und wäre natürlich schon spannend. Pierre Gasly fährt ja bei Alpine, und Pierre Gasly und Yuki Tsunoda sind ja schon zusammen gefahren bei Alpha Tauri damals, 2021, 22 muss es gewesen sein, genau. Das waren die ersten Jahre von Tsunoda in der Formel 1, und ja, da muss man natürlich schon sagen, da hat der Pierre Gasly ihn schon ziemlich alt aussehen lassen. Mittlerweile ist Tsunoda aber durchaus gereift. Ein besserer, schnellerer Pilot wäre vielleicht ja eine Fahrerpaarung fürs kommende Jahr, nachdem weder Perez noch Bottas bei Alpine zu kriegen waren. Versucht er es jetzt vielleicht mit Tsunoda. Andererseits wäre Yuki Tsunoda eine Riesensteigerung zu Franco Colapinto, den man hat. Vor allem monetär. Schwer zu sagen, oder?
Tja, also vermarktbar will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen. Ich meine, Tsunoda ist natürlich in Japan groß, Colapinto in Südamerika vor allem, logischerweise Argentinien. Schwierig einzuschätzen. Lass uns mal überraschen,
was dran ist. Für Alpine wahrscheinlich beides nicht die größten Märkte, oder?
Ja, und vielleicht auch eine komplette Ente. Also im Endeffekt, ich glaube schon, dass Tsunoda ein Upgrade wäre gegenüber Colapinto. Der hat mich jetzt diese Saison nicht wirklich überzeugt, hat natürlich dann auch einen schweren Stand bei so einer Führung, wie es bei Alpine der Fall ist. Dementsprechend auch bin ich mir nicht sicher, wie Tsunoda da zurechtkommen würde. Ich schätze ihn zwar mental stark ein, kann mir schon vorstellen, dass es fahrisch funktioniert, aber lassen wir uns mal überraschen. Was auf jeden Fall interessant wird, ist nächstes Wochenende dann auch ein spezielles Jubiläum. 50 Jahre nämlich ist es her, dass Niki Lauda seinen ersten Titel gefeiert hat mit Ferrari, und deswegen wird das am kommenden Wochenende auch gebührend gefeiert. Es wird wahrscheinlich besonderes Merchandise geben bei Ferrari, und die Overalls von Leclerc und von Lewis Hamilton, die werden auch ja eine Reminiszenz aufweisen an 1975 und so ein bisschen im Retro-Look erstrahlen. Vielleicht gibt es ja auch eine Sonderlackierung, lassen wir uns überraschen. Das wäre natürlich mega cool. Was gäbe es denn Schöneres als ein Ferrari-Doppelsieg? Ich will jetzt gar nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber
wäre Zeit,
zum 50. Jubiläum von Lauders WM-Titel mit Ferrari. Also das wäre schon eine schöne Geschichte. Und wo wir schon so schön in der Geschichte nach hinten blicken, Dave, wird es Zeit für unsere Rubrik, in der du die Watch-Tipps rausgibst. Was könnt ihr euch denn Tolles anschauen aus der Vergangenheit von Monza? Gibt es viele spannende Szenen.
Du darfst auch ein paar sagen. Schau mal, wir haben das hier so markiert.
Sehr gut, dann fang
aber ja, an. Das flutscht ja hervorragend heute. Ihr wisst es ja, es sind ein paar Tage hin bis zum Rennen und wir geben euch immer gerne Tipps an die Hand, wo ihr euch vielleicht alte Rennen nochmal anschauen könnt oder Highlights oder einfach ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Ja? Und natürlich ist Monza seit Ewigkeiten im Kalender, seit dem allerersten Jahr Formel 1 nämlich. Entsprechend gibt es eine ganze Menge Rennen, die wir da wählen hätten können. Wir haben uns jetzt mal auf die letzten 30, 35 Jahre beschränkt. Auch da gab es schon einige Highlights. Zum Beispiel 1988, da hat Gerhard Berger ausgerechnet im Ferrari den McLaren die perfekte Saison versaut. McLaren hat er damals 15 von 16 Rennen gewonnen. Prost, Senna, legendäre Fahrerpaarung der MP44 war natürlich eines der dominantesten Autos in der Geschichte der Formel 1. Zwei Runden haben nur gefehlt, bis sie wirklich jedes Rennen gewonnen hätten. Senna hat in Führung liegend damals zwei Runden vor Schluss eben beim Überrunden von Jean-Louis Schlesser Kontakt mit dem Franzosen, glaube ich, gehabt und ist ausgeschieden. Komplett bitter, Gerhard Berger hat abgestaubt, ein umjubelter Sieg natürlich vor den Tifosi, großer Jubel. Ähnlich großer Jubel 1995. Johnny Herbert hat damals in Benetton gewonnen. Wie das, fragt ihr euch? Ja, auch das war ein Abstaubersieg, ein typischer. Sein Teamkollege Michael Schumacher war damals mit Damon Hill im Clinch um den WM-Titel und die beiden sind sich direkt nach ihrem ersten gemeinsamen Unfall in Silverstone, auch gleich in Monza beim nächsten Rennen, begegnet auf der Strecke, sagen wir mal so. Beide sind ausgeschieden. Rennen war vorbei und Bahn frei für Johnny Herbert. Einer seiner wenigen Siege. So oft hat er nicht gewonnen, zweimal, glaube ich, in der Formel 1. Schade, schade, Marmelade. 1999 war auch ein denkwürdiger Sieg eines deutschen Piloten. Hans-Harald Frentzen hat damals im Jordan gewonnen und hat sich da mit diesem Sieg in Monza nochmal nachdrücklich empfohlen für einen Kampf um den WM-Titel damals. Ihr wisst es vielleicht noch, Michael Schumacher war mit gebrochenen Beinen ja eine ganze Weile aus dem Verkehr. Eddie Irvine auf Ferrari und Mika Häkkinen haben sich dann auf McLaren eben einen Kampf um den WM-Titel geliefert. Aber Hans-Harald Frentzen im Jordan konnte noch eine ganze Weile mithalten und hat das zu einem Dreikampf gemacht damals. Unheimlich spannend, wenn ihr diese Rennen nicht gesehen habt, schaut sie euch unbedingt an. Und jetzt, Sebastian, hast du noch ein paar aus der jüngeren Vergangenheit?
Ja, wir springen mal fast 10 Jahre nach vorne und sind dann auch bei einem deutschen Fahrer wieder. Sebastian Vettel, 2008, erster Sieg im Toro Rosso. Da ist so ein bisschen aufgeblitzt, was uns da noch in der Zukunft erwarten sollte. Charles Leclerc dann wieder fast 10 Jahre weiter. Hochemotionaler zweiter Sieg von ihm 2019. Das war nur eine Woche nach seinem ersten Sieg in Spa. Also da lag viel, viel Glück nah beieinander, aber auch tiefe Trauer, denn es war auch das Wochenende des tragischen Todes seines Kumpels Antoine Hubert und das ist ein Wechselbad der Gefühle, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss.
Es war in Spa und eine Woche später hat er dann nochmal diesen Sieg in Monza gefeiert.
Ja, also es ist
wilde Woche auf jeden
völlig,
Fall.
Völlig Woche. Verrückt, was da in 7 Tagen alles passieren kann. Das ist die Formel 1 und was so drumherum passiert. Und dementsprechend, schaut euch das gerne mal an. Auf YouTube findet ihr bestimmt mehr, viel, viel Material dazu. 2020 dann, Pierre Gasly, eigentlich völlig verrückt. Erster Sieg, Ferrari-Doppelausfall gab es gleichzeitig. Rote Flagge Strafen gegen Giovinazzi und Hamilton und so weiter. Also das war ein wilder Grand Prix. Hätte nichts dagegen, wenn es ähnlich laufen würde.
Spannend.
Dieses Wochenende. Ja, und dann haben wir natürlich noch den letzten Sieg von Daniel Ricciardo 2021. Hat er im McLaren einen Sieg gefeiert in Monza. Das war auch super spannend. Begünstigt natürlich auch dadurch, dass sich Hamilton und Verstappen damals gegenseitig rausgekehlt haben. Ich will jetzt gar nicht die Schuldfrage aufmachen, aber das war einer der für beide Seiten komplett nervenzerfetzenden Wochenenden. Also die gab es da ja zuhauf in dieser Saison. Aber Danny Rick war dann der lachende Dritte, der dann aber in dem Fall ganz oben vom Podium gegrüßt hat. Habe ich
und
ihm damals
Norris Zweiter, ne?
sehr gegönnt.
Doppelsieg sogar.
Das stimmt, ja. Also war schon stark und für Danny Rick natürlich ganz besonders, denn er hatte eine ganz schwierige Zeit bei McLaren, die im Prinzip dann seine Formel-1-Karriere dann perspektivisch auch, naja, dem Sonnenuntergang, entgegenfahren hat lassen, genau, ja. Ja. Er hat sich davon dann leider nicht mehr erholen können, aber ein toller Sieg für ihn auf jeden Fall. Tja.
Na, wo ich gerade schon beerdigt gesagt habe, wir dürfen nicht unterschlagen in der langen, langen Historie von Monza. Und natürlich bei der Charakteristik, das war ja schon immer ein Highspeed-Kurs, gab es auch zahlreiche Tragödien, die wollen wir gar nicht alle aufzählen. Es waren leider viel zu viele, aber berühmte und bekannte Namen haben tatsächlich in Monza ihr Leben gelassen und drei davon solltet ihr kennen vielleicht, ja. Wolfgang Grafberger von Trips 1961 ist tödlich verunglückt, im Rahmen eines Formel-1-Rennens natürlich. Jochen Rindt, unvergessen, 1970, der dann posthum noch Weltmeister wurde. Und auch Ronnie Peterson, der schwedische Superstar der 70er, einer der wirklich heißesten Piloten, ist dann auch in Monza verunglückt 1978 und an den Folgen des Unfalls zumindest verstorben. Wo viel Jubel ist, ist auch immer viel Trauer. So eine Geschichte ist natürlich immer bitter. Aber hoffen wir, dass sich diese Dinge nicht mehr wiederholen. Die Sicherheitsstandards der Formel 1 sind mittlerweile ja enorm und daher sind wir mal ganz optimistisch. Worauf kommt es denn an, Sebastian? Autodromo Nazionale di Monza ist ja wirklich eine sehr spezifische und mittlerweile einmalige Strecke im Kalender, oder?
Heißt nicht umsonst der Temple of Speed. Es ist, es gab eine ähnliche Strecke mit dem alten Hockenheimring noch vielen Jahren in der Formel 1. Wichtig hier auf jeden Fall Topspeed und Aeroeffizienz. Flügel flach, möglichst einen starken Motor. Alpine wird dementsprechend nicht so happy sein an dem Wochenende, vermute ich jetzt fast mal. Manche entscheiden sich dann tatsächlich auch nochmal den Motor komplett auszuwechseln. Möglichst frischen Motor, der nicht so viele Kilometer anhat, auf dem Tacho hat sozusagen, ist auch durchaus schon Vorteil. Rund 70% Vollgasanteil hat die Strecke, also ihr merkt schon, super, super schnell. Bremsen sind dementsprechend natürlich auch extrem wichtig, denn es wird natürlich von Höchstgeschwindigkeit dann in sehr langsamen Passagen, die da durchaus dann auch vorhanden sind, extrem runtergebremst, also sehr viel Verschleiß an der Stelle. Und gute Traktion ist natürlich dann auch wichtig, wenn man da wieder raus beschleunigt. Schauen wir dann mal auf die Fakten, Dave. Zwei Rekordweltmeister grüßen bei den meisten Siegen von der Spitze.
Auf jeden Fall.
Könntet ihr vielleicht kennen.
Ja, Rekordsieger in Monza, tatsächlich mit jeweils 5 Erfolgen. Ein gewisser Michael Schumacher und ein gewisser Lewis Hamilton, habt ihr sicher schon mal gehört, beide. Ferrari natürlich mit 21 Siegen, die Top-Mannschaft, ja, mit den allermeisten Erfolgen. Ferrari ist ja genauso lange in der Formel 1 wie Monza natürlich und dementsprechend, wir haben es ja schon thematisiert, sie bringen da immer was Besonderes mit, um natürlich auch in dieser Statistik dann immer weiter einen draufzuladen. Charles Leclerc hat im letzten Jahr gewonnen, da hat es ganz gut geklappt für die Scuderia. Mal gucken, ob in diesem Jahr der 22. Erfolg für Ferrari folgen kann. Müssen wir mal gucken. Die Strecke, du hast es ja schon gesagt, dominiert von Geraden. Wir haben zwei langsame Schikanen, da wird dann eben abgebremst. Wir haben zwei mittelschnelle Kurven, eine mittelschnelle Schikane und natürlich die Parabolika. Das ist die einzige Kurve, wo es so richtig auf Aerodynamik ankommt. Und da sind die Autos natürlich heikel. Ja, immer extrem flache Flügel, sehr, sehr wenig Abtrieb. Der Abtrieb kommt jetzt hauptsächlich über den Unterboden in der Ground Effect Ära, aber da muss man natürlich auch perfekt die Ride Height, sagt man ja im Englischen, die Fahrzeughöhe abstimmen. Da hat Ferrari ja traditionell ein bisschen Probleme gehabt in den letzten Rennen. Seit dem Upgrade könnte es aber besser laufen. Hoffen wir mal das Beste. Was haben wir denn für Zahlen, Daten, Fakten hier? Die Strecke ist 5,793 Kilometer lang, also eine Runde. Dementsprechend fahren wir 53 Runden am Wochenende. Daraus ergibt sich eine Renndistanz von 306,72 Kilometern. Rundenrekord, auch da grüßt ein Name aus der Vergangenheit, aus dem Jahr 2004. Hättet ihr es gewusst, ja? Schreibt es mal in die Kommentare, ganz ehrlich, ohne zu schummeln. Mit 1 Minute 21,046 Rubens Barrichello hält aktuell noch den Rundenrekord. Sehr schön. 11 Kurven gibt's insgesamt. Es geht nur 4-mal links rum, 7 Kurven führen nach rechts. Entsprechend der linke Vorderreifen ist da vielleicht ein bisschen gefährdet, muss man schauen. 2 DRS-Zonen haben wir, eine natürlich auf der Start-Ziel-Geraden und eine auf der langen Geraden hinter den zwei Lesmer-Kurven vor der Ascari-Schikane. Ach, ich liebe Strecken, die schöne Kurvennamen haben. Das macht immer Spaß. Der erste Grand Prix entsprechend 1950. Es gab 64 Rennen bisher in der Formel 1. 74, habe ich ja gesagt.
Ich habe 64 jetzt verstanden bei dir.
Nein, 74. Nur ein einziges Mal wurde in Monza nicht gefahren. Das war 1980, da wurde die Strecke modernisiert und der Italien Grand Prix ist ausgewichen Richtung Imola. Ansonsten Monza immer, immer im Kalender. Unfassbar, ja. Tradition, Historie, großartig. Die Reifen sind mittelmäßig beansprucht, Sebastian. Deswegen bringt Pirelli auch die weichsten Mischungen mit. Ja? Also die Reifen leiden nicht allzu sehr. Die haben höchstens Kräfte eben beim Bremsen und Beschleunigen auszuhalten, aber das können die gut. Bremsverschleiß allerdings ist hoch. Wir haben zwei sehr, sehr harte Anbremspunkte, das hast du ja schon gesagt. Wir rechnen mit 1 bis 2 Boxenstopps. Eigentlich werden 2 fällig, aber Charles Leclerc im letzten Jahr bewiesen, man kann auch mit einem gewinnen. Mal gucken, ob es diesmal jemand mit einem Stopp versucht oder ob es vielleicht alle versuchen und keiner schafft. Wer weiß, wer weiß. Sag uns doch noch, wann wir einschalten müssen, damit wir nichts verpassen.
Ja, erstes freies Training am Freitag um 13.30 Uhr, zweites freies Training dann um 17 Uhr. Am Samstag geht es weiter mit dem dritten freien Training, also traditionell die Generalprobe fürs Qualifying um 12.30 Uhr. Die Quali selber ist um 16 Uhr und der Grand Prix ist so wie letzten Sonntag auch um 15 Uhr. Und damit wisst ihr Bescheid. Seid hoffentlich gut informiert. Schreibt uns, wie gesagt, in die Kommentare, diskutiert gerne mit uns oder schreibt uns einfach, worauf ihr euch freut. Denn das ist auch das Stichwort. Viel, viel Vorfreude wünschen wir euch. Es gibt jetzt zeitnah dann natürlich auch noch die Fahrernoten, die wir euch nachliefern zum großen Preis der Niederlande. Und dann am Donnerstag die Vorschau mit auch dann dem Wetterupdate und allen weiteren interessanten News, die dann noch im Laufe der Woche dazugekommen sind. Also es lohnt sich, ein Abo dazulassen. Und in dem Sinne, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.
Eine ganze Menge los hier bei uns beim Kreisfahren, hier in der Formel 1. Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis zur nächsten Episode. Ahoi!